D-Radio Wissen 100.
Einerseits finde ich gut, dass dieses 2016 dann jetzt auch endlich mal vorbei ist. Andererseits, ob 2017 besser wird? Viel Hoffnung gibt es da ja nicht. Ein Jahr der Extreme geht zu Ende. Der islamistische Terrorismus hat Deutschland erreicht, das wissen wir seit Ansbach, das wissen wir spätestens seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Auch wenn Politiker und Experten gesagt haben, das ist nur eine Frage der Zeit, der Schock sitzt tief. Und die Angst vor dem, was jetzt passieren könnte, noch mehr Anschläge, aber auch, dass der Terror es schafft, unser Land noch mehr zu verändern. Und es hat sich ja schon verändert, dieses Deutschland. 2016 ist das Jahr, in dem Deutschland in erschreckender Geschwindigkeit nach rechts gerückt ist. Zweistellige Ergebnisse für die AfD in Landtagen, Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Bautzen, Reichsbürger und Pegida. Und nicht nur in Deutschland. Der Brexit, Trump. Das Jahr des rechten Populismus ist 2016. Am liebsten möchten wir dieses Jahr jetzt schnell verabschieden. Am liebsten mit einem Tritt in den Hintern und hoffen, dass 2017 besser wird. Aber das machen wir nicht. Ganz im Gegenteil. Wir wollen genau hinschauen, analysieren, was ist da eigentlich passiert 2016. Deutschland extrem. Ein spezieller Jahresrückblick heute in der 100. Julia Rosch ist im Studio 100 Redakteurin. Hallo Julia.
Hallo Paulus.
Wir schauen auf das Jahr 2016 und auf die vielen extremen Dinge, die da passiert sind. Angefangen hat es mit der Silvesternacht in Köln. Vom Kölner Hauptbahnhof hatten sich, so wird geschätzt, ungefähr 1000 Männer, vor allem nordafrikanischer Herkunft, versammelt und Frauen begrapscht, sexuell belästigt und genötigt.
Ja, diese Nacht hat tatsächlich ziemlich viel verändert. Bis heute gab es rund 1200 Anzeigen, Täter wurden aber bis jetzt kaum verurteilt. Und die Silvesternacht hat Diskussionen losgetreten. Es ging um das Frauenbild der Männer, die Frauen belästigt haben. Es ging um Flüchtlinge, es ging um deren Aufenthalt in Deutschland. Es ging um das Versagen der Behörden, es ging auch viel um Sexismus danach. Und natürlich haben auch Politiker diese Nacht instrumentalisiert für Parteipolitik oder um Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Und wir wollen jetzt nochmal schauen, was ist da genau passiert? Welche gesicherten Erkenntnisse haben wir und vor allem, welche haben wir nicht?
Die Kölner Silvesternacht ist ja mittlerweile ein Symbol, genauso wie Bautzen. Wir haben von Angriffen auf Unterkünfte für Geflüchtete gehört. Es gab die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen, Rechten und der Polizei im September. Bautzen ist zum Symbol geworden für den Fremdenhass in Deutschland. Hier wurde klar, es läuft was schief. Wir haben einen Reporter nach Bautzen geschickt, um mit den verschiedenen Seiten dort zu sprechen.
Ja, und von Bautzen kommen wir eigentlich ziemlich direkt zur AfD. Die ist in diesem Jahr in 5 Landtage eingezogen, überall mit zweistelligen Werten. Damit ist sie mittlerweile in 10 Landtagen vertreten. Und wir können uns fast sicher sein, sie wird es vermutlich auch in den Bundestag schaffen 2017. Und spätestens das Jahr 2016 hat uns gezeigt, die AfD ist da und sie geht so schnell nicht mehr weg. Für den Journalisten Olaf Sundermeier ist der Aufstieg der AfD keine große Überraschung. Er recherchiert seit Jahren zur rechten Szene in Deutschland und er sagt, das Potenzial für genau diese Partei war immer da. Und warum sie dieses Potenzial nun 2016 so gut entfalten konnte, das erklärt er uns nachher.
Und dann kommen wir zu noch einem Phänomen, das uns 2016 beschäftigt hat, Reichsbürger. Die gibt es natürlich schon länger, spätestens aber seit dem 10. Oktober sind sie sehr präsent. Da hat Wolfgang P. im bayerischen Georgensgmünd auf Polizisten geschossen. Mehrere wurden verletzt, einer starb. Wie kann es sein, dass da einer Waffen hortet, die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht anerkennt und keiner schlägt Alarm? Wir haben unsere Reporterin nach Georgensgmünd geschickt. So sieht sie aus, die 100 heute Abend am Mikro, Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Vielleicht war ich ja auch echt naiv, das kann schon sein. Vielleicht habe ich mir zu sehr gewünscht, dass die Merkel recht hat. Wir schaffen das. Ich war Optimist. Aber wenn wir an 2015 zurückdenken, dann sah das doch da auch echt gut aus, oder? Da gab es noch die Willkommenskultur, das Klatschen an den Bahnhöfen. Es gab unzählige ehrenamtliche Helfer. Deutschland wurde gelobt für die Öffnung der Grenzen. Dieser Optimismus von damals, der ist weg. Ganz ehrlich. Hoffnung, ja doch, die ist schon noch da. Aber vor allen Dingen Sorge. Und dazu gibt es ja auch einen guten Grund. Der islamistische Terror ist da. Ja, auch in Deutschland. Fremdenfeindliche und rechte Straftaten haben zugenommen. Flüchtlingsunterkünfte wurden angegriffen. Der Ton ist insgesamt deutlich rauer geworden. Und auch in der Parteienlandschaft hat sich was geändert. Die AfD ist da. Wie konnte das passieren? Ein Wendepunkt war definitiv die Silvesternacht in Köln. Wir erinnern uns. Vor dem Hauptbahnhof gab es Diebstähle, gab es Gewalt, vor allem aber gab es massenhaft sexuelle Übergriffe auf Frauen. Die Täter in der Mehrheit junge Männer aus den Maghreb-Staaten Marokko und Algerien. Nicht nur in Köln ist sowas passiert, auch in anderen Städten haben ganze Gruppen von Männern Frauen sexuell angegriffen. In Hamburg zum Beispiel, Düsseldorf, Stuttgart. Aber Köln wird wohl für immer mit diesen Übergriffen verknüpft bleiben. Seit einem Jahr versuchen jetzt Ermittler und Journalisten rauszukriegen, was da eigentlich passiert ist in dieser Nacht und was nicht. Katrin Ohlendorf hat im Frühjahr in mehreren Wochen Recherche die Silvestervorfälle rekonstruiert und die weitere Aufarbeitung der Ereignisse bis heute verfolgt. Ich habe mit ihr letzte Woche über diese Ereignisse gesprochen.
Also ich weiß noch genau, als ich das erste Mal von diesen Übergriffen gehört habe, das war der 2. Januar, da war ich hier im Sender, ich habe Sendung gehabt, habe moderiert und da waren dann schon irgendwie die ersten Berichte und ich weiß noch, dass wir hier im Sender versucht haben einzuschätzen, ist das jetzt eine große Sache oder ist das so ein Kölner Ding, was die anderen in ganz Deutschland gar nicht interessiert. Die Polizei hat ja tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt keine Infos rausgegeben. Wie war das bei dir?
Also bei mir war das ehrlich gesagt so, dass es viel später erst angekommen ist. Also ich hatte eine große Silvesterparty bei mir zu Hause, auch nicht weit vom Dom entfernt übrigens, und hatte an diesem langen Wochenende, weil Neujahr war ja auf den Freitag gefallen, komplett abgeschaltet. Also kein Radio, kein Fernseher, kein Internet. Und so richtig durchgesickert ist das bei mir erst am 4. Januar, an dem Montag nach Silvester. Und da habe ich das erste Mal Nachrichten mitbekommen, dass um den Dom eine enthemmte Menschenmenge getobt haben soll und dass Dutzende Frauen von Männergruppen umzingelt, betatscht und beklaut worden sein sollen. Und da war dann auch schon von 1000 Männern die Rede, die sich versammelt hätten, laut Zeugen überwiegend eben Männer aus dem nordafrikanischen arabischen Raum.
Du hast dann zusammen mit einem Kollegen für das niederländische Magazin The Correspondent recherchiert. Ihr hattet 3 Monate herauszufinden, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Also wie es zu diesen Übergriffen gekommen ist und was bei den Behörden möglicherweise auch schiefgelaufen ist. Wo habt ihr da angefangen?
Ja, wir mussten erstmal natürlich schauen, was kann denn überhaupt stimmen und was nicht. Und wir haben also erstmal Zeugen gesucht und Opfer und Täter. Und dann haben wir versucht, an so viele Dokumente wie möglich zu kommen. Also Polizeiprotokolle, Einsatzbericht und so weiter. Und wir haben natürlich versucht, mit Polizisten zu sprechen, dem Ordnungsamt, dem nordrhein-westfälischen Innenministerium.
Hat sich da schnell irgendwie sowas wie ein Bild ergeben für euch?
Ja, am Anfang war die Recherche total irritierend, ehrlich gesagt, weil es passte einfach ganz vieles nicht zusammen. Ein Beispiel. Wir haben mit einer jungen Frau gesprochen. Ich nenne sie jetzt mal Kirsten, weil sie anonym bleiben will. Die war 45 Minuten lang eingekeilt und wurde von mehreren Leuten betatscht. Und Kirsten war auf dem Weg nach Hause. Sie ist in den Bahnhof reingegangen und wollte zu ihrem Zug. Da waren aber die Gleise gesperrt und sie hing also in dieser Menschenmenge unten an so einem Treppenaufgang fest. Und von hinten haben einfach immer mehr Leute nachgedrückt und sie konnte sich nicht mehr bewegen. Ja, und irgendwann fühlte sie dann eine Hand am Hintern und sie hat die versucht so wegzuschieben, aber es war einfach viel zu eng, um sich zu bewegen. Und um sie herum standen Männer. Sie sagt, in dem Fall waren es Flüchtlinge.
Wie ist sie sich da so sicher?
Also sie sagt, sie hat das an der Sprache und an dem Aussehen irgendwie festgemacht. Sie hat wohl beruflich auch ab und zu mit Einwanderern zu tun und naja gut, sicher ist es natürlich nicht. Jedenfalls erzählte sie, dass die so fies anzüglich gegrinst haben und das war ganz schlimm für sie. Und dann hat sie wieder eine Hand gemerkt und diesmal ganz gezielt unter dem Rock in den Schritt rein. Und ja, sie konnte da nicht weg und konnte sich auch nicht gegen dieses Grapschen wehren und konnte auch überhaupt nicht sagen, wer sie da überhaupt anpackt.
Wahnsinnig ekelhaft, eine grauenvolle Situation. Aber es hört sich jetzt nicht so an, als sei das bei ihr so eine Gruppe gewesen, die sie gezielt umzingelt hat, um das zu tun. Also nach diesem Muster, wie wir das von der Silvesternacht ja oft gehört haben.
Ja, genau. Das war aber eben auch Teil dieses ganzen großen Chaos. Und das haben auch viele andere so berichtet. Da haben einfach so ein paar, ja ich sag mal, aufgegeilte Typen einfach die Situation ausgenutzt und sie musste das ertragen, bis der Bahnsteig endlich wieder freigegeben wurde und sie dann hochgehen konnte. Ja, und dann gab es eben auch ganz andere Geschichten. Ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen gesprochen, der nachts im Bahnhof als Flüchtlingshelfer gearbeitet hatte und der erzählte uns, dass es zwar voll war und er auch diese Klaugangs gesehen hat, die er schon früher immer mal wieder am Bahnhof gesehen hatte, also solche Gruppen junger Männer, oft wohl Nordafrikaner, die gemeinsam Leute ablenken und dann
dieses
Sachen...
Dieses Antanzen, von dem immer geredet wird, ne?
Genau, genau. Und dann einfach ja Handys klauen oder was auch immer. Die hat er gesehen an Silvester, aber von sexuellen Übergriffen hat er eben nichts mitbekommen und er sagte, hat sich im Bahnhof auch immer frei bewegen können. Und solche Widersprüche, die gab es einfach total viele in den Interviews. Die einen beobachten Straftaten und die anderen sehen nichts und sind zur gleichen Zeit am selben Ort.
Ja, selbst die Polizisten, habe ich noch in Erinnerung, haben ja später gesagt, sie haben überhaupt nichts mitbekommen, obwohl sie da eben waren.
Ja, genau. Aber man sieht das sogar auf diesen Überwachungsvideos im Bahnhof. Da stehen Polizisten nur Meter entfernt von der Straftat, die gerade passiert. Aber die konnten das durch die Menge einfach nicht sehen. Also es wurde uns immer klarer, dass das keine Widersprüche waren, weil trotz der Böller-Videos, also habe ich mir das Ausmaß dieses Chaos tatsächlich einfach erstmal nicht vorstellen können. Aber das war wirklich an einigen Stellen absolut unübersichtlich. Und ich erinnere jetzt nochmal an Kirsten, die hat mir gesagt, die konnte einfach nicht mal feststellen, wer sie angefasst hat. So eng war das.
Ihr habt mit Opfern gesprochen. Von der Polizei gab es Berichte. Habt ihr denn eigentlich auch mit den Tätern gesprochen?
Nee, das haben wir leider nicht, weil wir haben niemanden gefunden, der mit uns sprechen wollte. Da haben wir uns wirklich die Zähne ausgebissen. Täter haben wir dann tatsächlich nur in den Gerichtsprozessen gesehen und da haben die meistens auch nicht geredet.
Ja, und so richtig viel haben die Prozesse ja auch nicht gebracht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das waren ja wahnsinnig viele Anzeigen, 1200 oder sowas?
Mhm, genau. Und etwas mehr als die Hälfte der Menschen hat ausgesagt, dass sie Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sind.
Und bisher gab es ja gerade mal 3 Verurteilungen.
Ja, wegen sexueller Nötigung, entsprechender Beihilfe, das war ein Duo, und Beleidigung auf sexueller Grundlage.
So, und jetzt muss man das mal sich vorstellen. 1200 Anzeigen und 3 Verurteilungen in einem ganzen Jahr. Das ist einfach tatsächlich zu wenig, oder?
Ja, das ist es und das klingt so, aber die Ermittler, die haben es einfach sauschwer gehabt und das glaube ich denen auch. Die Zeugen konnten die Täter oft nicht beschreiben, so wie Kirsten, oder wussten nicht, wer sie betatscht oder beklaut hatte. Und wenn du mal diese Videos, diese Überwachungsvideos gesehen hast,
diese verpixelten.
Genau, also das sind Pixelpunkte, Tanzende. Wenn es dann überhaupt mal für eine Anklage gereicht hat, und das war nur 35 Mal der Fall, dann waren es immer noch oft zu wenige Beweise und ich habe mich da so drüber geärgert. Nicht falsch verstehen. Es ist super, dass unser Rechtssystem so funktioniert, also dass nicht einfach jemand wegen Behauptung und Vorverurteilung verknackt wird. Aber als ich dann da in dem Gerichtssaal saß, habe ich mir trotzdem gedacht, ich will jetzt, dass endlich mal jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Und das ging nicht nur mir so. Du hast das im Gerichtssaal so richtig gespürt, diese Erwartung. So, oh, hoffentlich nageln die mal einen fest. Und dann eben auch diese gemeinsame Enttäuschung. Da war zum Beispiel einmal eine Zeugin, ein Opfer, die war massiv begrapscht worden. Und als sie dann vom Richter befragt wurde, war sie sich einfach nicht mehr zu 100% sicher, ob sie jetzt diese Angeklagten wiedererkennt. Und das war so furchtbar, dass sich anzuschauen, wie geknickt und enttäuscht die war und sich dann auch noch zu schämen schien.
Das ist jetzt sozusagen die juristische Aufarbeitung der Sache. Dann gab es aber ja auch die Kritik an der Prävention beziehungsweise an der Arbeit an diesem Abend selbst, an der Polizei, die war in der Kritik. Wie war es denn, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, mit denen zu reden für die Recherchen?
Das war überhaupt nicht, weil da hat einfach kaum einer geredet. Die haben komplett gemauert. Laufende Ermittlungen, das war immer wieder das gleiche Argument.
Was ja so nicht falsch ist, ne? Also die Ermittlungen gab es ja.
Ja, das ist schon verständlich, das stimmt. Aber auf der anderen Seite war da ja ein berechtigtes öffentliches Interesse. Also was ist da wirklich passiert? War das wirklich organisiert? Wer hat da, hast du schon gesagt, wer hat welche Fehler gemacht? Wird was vertuscht? Und vor allem, kann das normal passieren? Und dieses Informationsvakuum, was da entstanden ist, das hat ja auch erstmal Raum gegeben für diese ganzen wilden Spekulationen und kollektiven Anschuldigungen.
Wenn die Behörden nicht mit euch geredet haben, woher hattet ihr dann die Information?
Also das meiste, was wir benutzen konnten für die Rekonstruktion dieser Nacht, das stammte zum Beispiel aus Berichten der Polizei und des nordrhein-westfälischen Innenministeriums. Teils war das öffentlich zugänglich, teils irgendwo durchgesickert, da kam man schon dran. Und ganz viele Informationen konnten wir auch aus Antworten der Landesregierung auf sogenannte kleine Anfragen im Landtag ziehen. Ja, und nachdem wir das dann durchgeackert hatten, waren wir total baff tatsächlich, wie viel da wirklich schiefgelaufen war. Das konnte man sich eigentlich nicht vorstellen. Also ich sag mal so, den normalen Polizisten vor Ort mache ich überhaupt keinen Vorwurf, weil die sind komplett überrollt worden. Aber in der Führung sind massive Fehler passiert und zum Beispiel, dass keine Verstärkung angefordert wurde, weil die dachten, die Lage im Griff zu haben.
Das Ganze wurde ja dann auch untersucht in einem Untersuchungsausschuss im Landtag in Nordrhein-Westfalen im März, April, glaube ich, da kamen dann auch immer mehr Details ans Licht. Also irgendwann hieß es zum Beispiel mal, dass es kein gemeinsames Sicherheitskonzept von Polizei, Stadt und Rettungskräften gab, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil Silvester anders als Karneval oder andere Großveranstaltungen keine offiziellen Veranstalter hat.
Ja, das war total unglaublich, aber also ziemlich bitter. Die haben das aber übrigens jetzt geändert, nur zur Info. Jetzt gibt es bei solchen Events ohne Veranstalter wie Silvester eben ein Sicherheitskonzept. Ja, und dieser Ausschuss, der hat schon gute Arbeit geleistet. Also die haben mehr als 170 Zeugen vorgeladen und bergeweise Dokumente gesichtet. Und da ist schon viel rausgearbeitet worden, was vorher vielleicht nur vermutet und behauptet wurde, im Detail aber nicht klar war. Auf der anderen Seite hatte man schon den Eindruck, dass da auch Parteipolitik leider verhandelt wurde. Also wenn es zum Beispiel um mögliche Verfehlungen des Innenministers von Nordrhein-Westfalen ging, dann hat sich die Opposition da gerne mal festgebissen und dann rutschten diese Befragungen derart ins Detail ab. Das hatte dann mit der Aufklärung der Silvesterereignisse kaum noch zu tun. Aber was mich vor allem genervt hat, war, dass ich das Gefühl hatte, viele Leute konnten sich da einfach prima hinter verstecken. Also wenn wir angefragt haben, dann hieß es, nö, ich darf nichts sagen, laufende Ermittlungen, Sie wissen schon. Und das war streckenweise super frustrierend.
Also was ich krass finde, es ist ein Jahr vergangen und wir wissen total wenig. Also wir wissen, was bei der Polizei und beim Ordnungsamt schiefgegangen ist. Dass die das Eskalationspotenzial der Silvesternacht im Vorfeld total falsch eingeschätzt haben, dass sie unterbesetzt waren und die Lage überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen konnten, wie du schon gesagt hast.
Ja, und wir wissen, dass es massive Kommunikationspannen gab und wir wissen, dass der Großteil der Täter, die ermittelt werden konnten, aus Marokko und Algerien kamen und überwiegend übrigens schon länger in Europa waren. Das heißt eben nicht als Flüchtlinge 2015 ins Land gekommen sind, wie ja vielfach behauptet wurde. Und wir wissen, dass es unter denen auch welche gab, die wegen bandenmäßigem Betatschen und Klauen schon bekannt waren. Aber wir wissen ehrlich gesagt noch immer nicht, wie es überhaupt zu dieser extremen Eskalation kommen konnte, also zu diesen massiven sexuellen Übergriffen.
Nur hast du jetzt wirklich lange recherchiert zu dem Thema. Glaubst du denn, dass wir diese Erkenntnis irgendwann nochmal kriegen können?
Nö, also ich muss leider sagen, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es nie rausfinden. Aber es gibt halt einfach nicht so diese eine Erklärung. Also man kann nicht behaupten zum Beispiel, dass es ein rein kulturelles Phänomen war. Das stimmt einfach nicht. Und das haben ja auch alle Flüchtlinge und auch Illegale gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Wir verurteilen das. Wir ticken so nicht. Und es gibt bis heute auch keine Hinweise auf organisierte Kriminalität oder darauf, dass das jemand wirklich geplant oder dazu aufgerufen hätte. Das sagt auch das BKA. Die Leute haben sich wohl zum Feiern verabredet und es ist davon auszugehen, dass wenige der Männer sich wohl auch verabredet hatten, Straftaten zu begehen, ja. Aber dann hat sich einfach so eine ganz fatale Dynamik ergeben. So Alkohol, Anonymität, dass die Polizei nicht durchgegriffen hat, all das hat das dann befördert. Und das ist meiner Ansicht nach die plausibelste Erklärung, die ja auch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gutachter so teilen. Also Fakt ist, ich weiß es nicht. Es weiß eigentlich keiner und damit müssen wir wohl klarkommen.
Auch wenn es nicht einfach ist. Katrin Ohlendorf über die Silvesternacht in Köln, die vieles verändert hat. Danke dir.
Bitte.
D-Radio Wissen 100.
Wenn man Bautzen googelt, dann sieht man als erstes Nachrichten von einem Anschlag auf eine Asylunterkunft. Bilder von einem Zaun, einen Streifenwagen. Man findet Videos von dem Abend des 14. September, als in der kleinen Stadt die Gewalt eskaliert ist zwischen Geflüchteten und Rechten. Bautzen ist Symbol geworden für Fremdenfeindlichkeit im Osten Deutschlands. Das war mal anders. Wenn einem die Stadt in der Oberlausitz überhaupt was gesagt hat vor 2016, dann vielleicht, weil hier der große Stasi-Knast war in der DDR und weil die Stadt einfach schön ist. Das Stadtpanorama sieht ein bisschen aus wie das einer deutschen Klischeestadt. Romantisch, mittelalterlich, mit den Türmen von Kirchen und dem Turm der alten Wasserkunst, an denen sich die wunderschöne Spree vorbeischlängelt, die hier nicht so braun und träge ist wie in Berlin. Ja, Bautzen ist beschaulich. Wie konnte der Ort zu so einem negativen Symbol werden? Timo Nikolas ist für uns auf Spurensuche gegangen und hat versucht zu verstehen, was da passiert ist in dieser einen Nacht.
Bautzen, Ostsachsen, der 14. September 2016. Es ist ungefähr 21.15 Uhr. Gegenüber des Einkaufszentrums Kornmarktcenter in der Innenstadt, da kommt es zu Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen. Auf einem Handyvideo sieht man einen jungen Typen, vermutlich einen Asylbewerber. Er ringt mit einem Deutschen. Andere Männer stürmen hinzu, Glas zerspringt. Ein anderes Handy filmt von einem Hausdach aus. Eine Gruppe Flüchtlinge sprintet die Straße entlang, verfolgt von 30, vielleicht 40 Personen. Der Mob holt auf, erwischt einen der Flüchtlinge, dann kommen Polizisten angerannt. Trotzdem, der Mob läuft weiter den anderen Flüchtlingen hinterher. Es sind noch einige hundert Meter bis zu der Notunterkunft, in der sich einige Asylbewerber geflüchtet haben. Unter ihnen, da gibt es laut Polizei Verletzte. Ein Krankenwagen kommt, aber der Mob, der lässt ihn nicht durch. Erst beim zweiten Anlauf schafft es der Krankenwagen zu den Asylbewerbern. Der ganze Polizeieinsatz, endet um 2.30 Uhr am Morgen. Eine Hetzjagd durch die Bautzener Innenstadt. Das sind Szenen, die gehen durch die Medien. In den Tagen danach gibt der Bautzener Oberbürgermeister über 70 Interviews. Selbst die BBC ist vor Ort. Ich fahre im Dezember nach Bautzen. Ich will verstehen, wie kann es sein, dass in Deutschland ein rechter Mob Flüchtlinge durch die Stadt jagt, während die Polizei anwesend ist? Und was ist dann dran, wenn viele Bautzener im Nachhinein sagen, alles total zugespitzt von den Medien, viel zu viel negative Berichte, so schlimm ist es doch gar nicht hier. Ich führe über ein Dutzend Interviews mit allen Seiten, auch wenn es schwerer ist, Menschen rechts der Mitte vor das Mikrofon zu bekommen. Viele fühlen sich prinzipiell von den Medien falsch verstanden. Worauf sich in Bautzen aber alle Seiten einigen können, das ist die grobe Ausgangslage. Nämlich, dass minderjährige Flüchtlinge im Sommer fast jeden Abend auf dem Kornmarkt rumsaßen. Ab hier erzählt jeder eine andere Geschichte. Da wäre zum Beispiel die Version von Carsten Hilse.
Letztendlich hat sich diese Gruppe von vorrangig unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern dort aufgehalten, haben den Platz quasi für sich beansprucht. Dann gab es eben diese Vorkommnisse mit Frauen, dass ihnen hinterhergepfiffen wurde, dass die auch wirklich angefasst, begrapscht wurden.
Carsten Hilse ist Polizist im benachbarten Hoyerswerda. Ein großgewachsener Mann mit militärischem Kurzhaarschnitt. Aber er ist nicht nur Polizist. 2017 will er im Wahlkreis Bautzen bei der Bundestagswahl ein Direktmandat gewinnen. Und zwar für die AfD.
Es geht auch denen, die sich dort getroffen haben, darum zu sagen, wenn ihr zu viele werdet und wenn ihr euch nicht an unsere Regeln haltet, dann kommen wir auch hierher und dann holen wir uns den Platz zurück.
Das ist Eugen von Brünn, seit 20 Jahren in Bautzen, auch von der AfD. Ich treffe ihn und Hilse im Bürgerbüro der Partei, nur ein paar Meter vom Kornmarkt entfernt.
Und warum ist es dann eskaliert? Weil es ist ja eskaliert.
Ja, eben nicht.
Es ist nicht eskaliert.
Es gibt Polizeileute und Journalisten, die sagen, wenn das Gleiche in Düsseldorf oder in Duisburg passiert wäre, dann wäre nicht mal die Polizei ausgerückt. Da haben einfach nur 200 vielleicht Leute auf dem Haufen gestanden und haben gesagt, das ist unser Platz.
Er sagt, es gab keine Eskalation. Das ist eine Aussage, die mich doch sehr überrascht. Denn sie stimmt nicht mit dem Bild überein, das ich von dem Abend bisher habe. Als ich in Bautzen bin, um herauszufinden, was genau an diesem Septemberabend passiert ist, da lande ich auch bei Peter Kilian Rausch. Er hat alles, was die Flüchtlingssituation in Bautzen betrifft, aus erster Reihe mitbekommen. Für ihn fangen die Probleme schon viel, viel früher an.
Ich hatte mehrere Schlüsselerlebnisse 2016. Eines war sicherlich der Brand des Husarenhofs.
Der Husarenhof, das ist ein ehemaliges Hotel in Bautzen, das ein Flüchtlingsheim werden sollte. Doch im Februar, also noch Monate vor den Ereignissen auf dem Kornmarkt, da brennt der Dachstuhl des Gebäudes. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.
Vier Wochen später war Ostern und dann haben die Rechten natürlich wieder passend zum Osterfest, am Ostersamstag eine Demonstration angekündigt. Da war es Entsetzen groß und da liefen irgendwie 75 Hanseln durch die Stadt. Ich bin auch mitgelaufen, das erste Mal in meinem Leben, dass ich mitgelaufen bin. Ich habe mir eigentlich erwartet, dass nach diesem Husarenhof die bürgerliche Mitte dieser Stadt erkennbar einfach mal schweigen, 2, 3, 4, 5.000 Leute mal Flagge zeigen und sagen, das ist unsere Stadt. Wir sind die Bürger dieser Stadt, die mit diesen Sachen nichts zu tun haben wollen und die sich ganz klar dagegen verwehren. Entschuldigung. Ja. Amir?
Hallo?
Na und, was hast du?
Peter Rausch ist sauer auf die Bautzener. Und viele Bautzener wohl auch auf ihn. Denn für sie hat der ganze Stress mit den Flüchtlingen erst mit ihm angefangen. Denn Rausch hat die erste Flüchtlingsunterkunft in Bautzen eröffnet. Ein paar Kilometer außerhalb der Innenstadt steht das Spreehotel. Ein weiß verputzter Neubau mit vielen Fenstern und Blick auf den örtlichen Stausee. Vor einigen Jahren hat Peter Rausch hier noch ein Vier-Sterne-Hotel betrieben.
Das war vielleicht nicht meine Traumdestination, aber es war zumindest mein eigenes.
Heute ist das Gelände mit einem 4 Meter hohen Zaun umgeben. Es gibt 12 Überwachungskameras, die kontrollieren, wer sich dort aufhält. Das Hotel ist Geschichte. Denn was Rausch damals nicht weiß, als er vor knapp 20 Jahren nach Bautzen kommt, am Stausee ist nichts los. Algenplagen im Sommer verscheuchen potenzielle Gäste und außer einem Minigolfplatz und einer Beachbar, da finden Besucher hier wenig, um sich die Zeit zu vertreiben. Das Hotel läuft nicht. Und im Sommer 2013 steht Peter Rausch kurz vor dem Bankrott.
Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Stadt Bautzen dringend Asylunterkunft braucht.
Peter Rausch, der gelernte Hotelier, der alle Regeln im höflichen Umgang mit Gästen kennt. Er überlegt sich jetzt, Chef einer Asylunterkunft zu werden. Und das nicht aus Nächstenliebe, sondern weil er ein Geschäftsmann ist.
Weil wenn die Alternative ein Konkurs ist und eine persönliche Pleite bis an das Lebensende oder ein Asylheim zu machen, dann fällt die Entscheidung zum Asylheim relativ leicht.
Es dauert etwa ein Jahr, bis alles Organisatorische geklärt ist. Im Juli 2014 eröffnet er das Heim. Und die Reaktion von Freunden und Bekannten, die ist eindeutig.
Blankes Entsetzen. Also wo ich hingehört habe, die haben alle mit dem Kopf geschüttelt und haben mich für verrückt erklärt. Der Asylprofiteur, der Kohle macht, weil er nicht in der Lage war, 15 Jahre ein Hotel richtig zu leiten. Und dieses, wie ich es empfinde, seit 2,5 Jahren, dieser Nicht-Umgang mit anderen Menschen, diese Schwierigkeit, andersfarbige, denkende, aussehende Menschen zu akzeptieren, diese Kombination, das war ein Cocktail, der war äußerst explosiv. Und ich habe in der Zeit irrsinnig viele Leute als Freunde oder Bekannte verloren, die gucken mich heute mit dem Arsch nicht mehr an.
Als er im Sommer 2014 diesen Neuanfang mit der Asylunterkunft wagt, da ist Rausch sehr euphorisch. Aber er hat keine Ahnung, auf was er sich da einlässt.
Dann kamen die Ersten, da waren natürlich, wir waren aufgeregt. Die Ersten waren, glaube ich, 38 oder 40 tunesische junge Männer, die alle Französisch sprachen. Ich spreche auch Französisch, es war ein Mordspaß. Diese Euphorie war aber nach 10 Tagen schon wieder vorbei, weil die tunesischen Jungs einfach ein bisschen außer Rand und Band gerieten und mir in den ersten 6 Monaten meiner Asylheimtätigkeit Schaden von ca. 40.000 Euro angerichtet haben, indem sie die Bude auseinandergenommen haben nach allen Regeln der Kunst.
Fenster werden zerstört, Tische, ganze Zimmereinrichtungen. Heute sagt Rausch, er hat ihn einfach viel zu viel durchgehen lassen und die Kontrolle verloren. Und dann kamen als nächstes auch noch die rechten Proteste hinzu.
Jede Nacht kam so eine Gang von 10, 15 Leuten an, stellten sich vor die Türe, schrien Heil Hitler. Die Jungs standen auf der anderen Seite des Zauns und dann gab es andauernd Kappeleien.
Also dann haben die sich gegenseitig...
Gegenseitig, dann haben die Tuneser sich untereinander und es war eine Katastrophe. Dann haben sie draußen angefangen, drinnen weitergemacht und ging ganz viel zu Bruch und ganz viel Blut und ganz viel Verletzte und alle 5 Minuten mal die Polizei da. Es war kein Spaß. Und da stehen sie natürlich als ehemaliger Hotelier nach 2 Monaten Asylheimerfahrung da in der Mitte vom Parkplatz nachts um 3, wenn die mit Handschellen auf dem Boden liegen, mit Tränengas in den Augen und dann polizeierkennungsdienstlich registriert werden. Dann denkt man natürlich auch so, mein lieber Mann, ich glaube, du hast einen Fehler gemacht, ne?
Das muss man sich mal vorstellen. Peter Rausch betreibt fast 15 Jahre lang ein Hotel, in dem vor allem Rentnergruppen absteigen, die vielleicht mal schlecht gelaunt sind, weil keine Kondensmilch zum Kaffee serviert wird. Und dann schlittert er ins absolute Chaos, verliert einen Großteil seiner Freunde, sein Ansehen und dann stehen auch noch jede Nacht die Nazis vor der Türe. Und schon damals kommt es zu Gewalt zwischen Rechten und Asylbewerbern, als gerade mal ein paar Dutzend Flüchtlinge in Bautzen wohnen. 2 Jahre vor der Jagd vom Kornmarkt.
Ich war sicherlich definitiv in der ersten Zeit an dem, was hier schiefgelaufen ist, nicht ganz unschuldig, weil ich war einfach zu naiv. Ich hätte viel, viel strenger durchgreifen müssen von Anfang an.
Peter Rausch zurrt strikte Regeln für die Bewohner fest. Wer zum Beispiel den Müll auf den Hof wirft, dem schaltet er das Internet ab. Gleichzeitig machen neue Heime in der Innenstadt auf. Das heißt, der Hass der Rechten konzentriert sich nicht mehr nur auf ihn. Außerdem kommen immer mehr Familien ins Heim. Es wird friedlicher. Peter Rausch hofft, dass es jetzt ruhig bleibt. Aber dann brennt Ende Februar 2016 der Husarenhof, der ja auch eine Flüchtlingsunterkunft werden sollte. Und während es brennt, da stehen Betrunkene daneben und klatschen.
Das hat sich eben diese bürgerliche Mitte nicht gezeigt, die es ja angeblich geben soll, aber die ich im Prinzip seit März diesen Jahres irgendwie vermisse. Ich habe das Gefühl, es ist diffundiert. Also das Gleiche war ja auch mit dieser Kornmarktplatte. Da war auch der Schrei des Entsetzens groß, warum da so überregional drüber berichtet wird. Aber es hat sich irgendwie gar keiner zu Wort gemeldet. Es gibt eben entweder diese rechten Dumpfbacken oder diese linken verblendeten Gutmenschen. So in der Mitte gibt es offensichtlich in der Stadt nichts mehr. Ich finde das brutal, dass ich das sagen muss, aber das ist meine Erkenntnis von 2016.
Bautzen. Hier leben etwa 40.000 Menschen. Es ist eine mittelalterliche Kleinstadt mit alten Fachwerkhäusern und engen Gassen. In Tavernen wird traditionelles Senfgulasch serviert. Aber es ist nur die Fassade, die glänzt. Die Bevölkerung schrumpft hier seit der Wende. Viele Junge ziehen weg und die Arbeitslosigkeit ist hoch. Bautzen ist auch eine sehr konservative Stadt. Eher rechtskonservativ, um genau zu sein. AfD und NPD bekamen bei der letzten Landtagswahl ein Viertel aller Stimmen. Flüchtlinge sind hier eher nicht willkommen. Eine Ausnahme bilden die paar hundert Bautzner, die sich hier offen für Flüchtlinge einsetzen. Zum Beispiel Annalena Schmidt, die seit Januar in Bautzen lebt.
Ich bin Historikerin und beschäftige mich mit Minderheiten und bin aber schon auch seit Anfang des Jahres bei Bautzen bleibt bunt aktiv, habe Patenfamilien, bin oft in den Flüchtlingsheimen.
Dass sie an diesem 14. September überhaupt auf dem Kornmarkt ist, das ist reiner Zufall. Eigentlich will sie nur einkaufen, nebenan im Einkaufszentrum. Dann läuft sie an der Gruppe junger Flüchtlinge vorbei, die später durch die Stadt gejagt werden. Sie kennt keinen von ihnen, aber sie erkennt eine Bekannte, die gerade mit den Flüchtlingen spricht. Also geht sie zu ihr und spricht sie an.
Ich bin eigentlich nur dort stehen geblieben, um drei Worte mit der Bekannten zu wechseln, um dann weiter nach Hause zu gehen.
Aber dann zeigen ihr die Flüchtlinge ein Video, das sie am Nachmittag aufgenommen haben. Darauf sieht man eine Frau, die die Flüchtlinge angreift. Annalena Schmidt spürt, dass die Stimmung auf dem Kornmarkt gereizt ist. Deshalb versucht sie, die Flüchtlinge zu überreden, doch nach Hause zu gehen.
Das war ein warmer Sommerabend oder Spätsommerabend. Die sagen nur gar nicht ein, an dem Abend nach Hause zu gehen.
Mit der Zeit kommen immer mehr Menschen auf den Kornmarkt oder versammeln sich drumherum. Es sind Deutsche, mehr Männer als Frauen. Die Stimmung wird irgendwie aggressiv. Die Polizei spricht später von etwa 80 Gewaltbereiten, die in großer Zahl dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Annalena Schmidt spricht von 100, vielleicht 150, genau hat sie nicht gezählt. Einige tragen Kleidung, die typisch für die Szene ist. Yakuza, Thor Steiner, Aryan Brotherhood.
Es kamen aus allen Richtungen Pfiffe. Und nach diesen Pfiffen sammelten sich die Menschen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor dem Hotel und wohl auch in den Seitenstraßen standen, am Fuß des Reichenturms.
Dieser Reichenturm, der steht übrigens auf dem Kornmarkt. Im Polizeibericht heißt es dann:
Zeugen berichteten von mehreren Flaschenwürfen sowie Körperverletzungen. Auslöser der Tätlichkeiten sollen den Angaben nach Asylsuchende gewesen sein.
Was nicht klar ist, wer diese Zeugen sind. Annalena Schmidt jedenfalls bekommt davon nichts mit. Sie sagt, es ist kurz nach neun, als die Polizisten eintreffen.
Die Polizisten gingen auf die Refugees los mit Haut ab, verpisst euch, ihr habt hier nichts zu suchen. Die kamen schon mit Pfefferspray und Schlagstock in der Hand auf den Platz, schenkten unserer Einschätzung nach der anderen Gruppe keine Aufmerksamkeit und versuchten uns vom Platz runterzubekommen.
Im offiziellen Polizeibericht heißt es dazu:
Die Beamten trennten mit einer Polizeikette die beiden Gruppierungen und forderten alle Anwesenden auf, den Platz zu verlassen. Aus der Gruppe der Asylbewerber wurden die Polizisten mit Flaschen, Holzlatten und anderen Gegenständen beworfen, worauf die Beamten Pfefferspray und den Einsatz Mehrzweckstock einsetzten.
Also den Schlagstock. Annalena Schmidt erzählt die Geschichte anders.
Meines Erachtens hat die Polizei an dem Abend zur Eskalation beigetragen. Ich kann für diesen Abend nicht bestätigen, dass irgendeine Gruppe irgendwas in irgendeine Richtung geworfen hat.
Jedenfalls beschließt sie, den Platz zu verlassen, bevor die Gewalt eskaliert. Und als sie vor dem Eingang des Einkaufszentrums ist, da folgen kurz darauf die Flüchtlinge.
Und dann wurde die Gruppe von Rechten laut und rannte an der Polizeikette, die aus 8 bis 10 Personen bestand, über die Straße vorbei und jagte uns und die Refugees Richtung Friedensbrücke. Wenn man vor Menschen wegrennt, wo man nicht weiß, ob die einem jetzt gleich verprügeln, ein Messer in die Rippen stechen, also ich möchte sowas nie wieder in meinem Leben erleben wie diesen Abend.
Was ich bisher sagen kann: An dem Abend stehen 80 bis 150 Rechtsradikale einer Gruppe von etwa 20, meist minderjährigen Flüchtlingen gegenüber. Und dann kommen Polizisten. Aber es sind viel zu wenige. 8, vielleicht 10 Mann zwischen den Rechten und den Flüchtlingen. Und als der rechte Mob dann lossprintet, den Flüchtlingen hinterher, da können die Polizisten nichts dagegen machen. Der Mob rennt einfach an ihnen vorbei. Das erklärt jetzt, warum an diesem Abend die Rechten Jagd auf Flüchtlinge machen konnten. Aber warum machen sie das überhaupt? Ist es einfach nur der grundsätzliche Hass auf Ausländer? Es ist natürlich möglich, dass auch die minderjährigen Flüchtlinge zur Eskalation beigetragen haben. Peter Rausch, der Betreiber der Flüchtlingsunterkunft, erkennt zwei von ihnen, die im Sommer oft auf dem Kornmarkt abhängen. Zwei, die in der Nacht dabei sind. Da ist er sich absolut sicher.
Natürlich waren die dabei, das weiß ich nun ganz sicher. Auf allen Bildern, die durch die Presse gegangen sind, sehe ich doch die zwei. Ich kenne doch meine beiden Pappenheimer.
Peter Rausch erzählt mir, dass es zwei unbegleitete minderjährige Asylbewerber sind. Das Jugendamt hatte ihn mal gefragt, ob er sie aufnehmen kann.
Naja, es ging nicht wirklich lange gut. Also es war so, dass der eine Junge nach relativ kurzer Zeit mich und Mitarbeiter ganz massiv bedroht hat.
Rausch ruft die Polizei. Der Junge verletzt sich selbst, wird für einen Tag in die Psychiatrie gebracht. Und auch mit dem anderen geht es nicht gut. Er nimmt Drogen, er säuft, er stürzt irgendwann die Treppe runter. Diese beiden Jungs sind unter den Flüchtlingen, die im September durch die Stadt gejagt werden. Jungs, die offenbar keine Regeln kennen, die Rausch sogar bedroht haben.
In einer explosiven Atmosphäre wie Bautzen lassen wir diese Handvoll Jungs durch die Gegend laufen und ein Ungedeih nach dem anderen und dann wundern wir uns, wenn die Bombe explodiert.
Getan wird wenig. Die Stadt, der Landkreis, das Jugendamt, keiner kann die Jungs unter Kontrolle bringen. Und wirklich ernst wird die Situation auf dem Kornmarkt von Seiten der Stadt irgendwie auch nicht genommen. Jedenfalls nicht bis zum 14. September. Und das, obwohl es davor schon sehr viele Anzeichen gab, dass da etwas schief läuft. Tatsächlich gibt es im Sommer viele Polizeieinsätze auf dem Kornmarkt. Menschen mit Migrationshintergrund werden angezeigt wegen sexueller Beleidigung, wegen Körperverletzung. Ob die Jungs damit gemeint sind, das geht aus der Statistik nicht hervor. Von einem Dolmetscher weiß ich aber, dass sie in der Zeit oft von der Polizei vernommen werden. Anzeigen gibt es natürlich auch gegen Deutsche. Unerlaubter Waffenbesitz, Körperverletzungen, Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen. Also Hakenkreuze, Hitlergrüße oder sowas. Als ich in Bautzen bin, da zeigt sich der Kornmarkt in einem ganz anderen Licht. Der Weihnachtsmarkt hat begonnen. Ein Karussell dreht seine Runden, Bratwürste brutzeln und ein DJ legt Hits auf. Oberflächlich, da scheint alles wieder gut zu sein. Aber irgendwie trügt doch der Schein. Firas Al-Habal zum Beispiel, ein Flüchtling, den ich interviewe, er will nicht mit mir über den Weihnachtsmarkt laufen oder durch die Innenstadt.
Seit diese Konflikte gehe ich nicht freiwillig in Stadtzentrum zum Beispiel oder abends so rumlaufe. Und wenn ich alleine bin, sowieso nicht. Ja, das ist einfach gefährlich. Ich wollte nicht, dass jemand zu mir kommt und mich schlägt. Ich habe nichts Schlimmes getan.
Es geht in Bautzen wohl vielen Ausländern so wie Firas Al-Habal. Sie sind jetzt noch unbeliebter als zuvor. Weil einige geflüchtete Teenager sich auf dem zentralen Platz der Stadt über Wochen daneben benehmen, womöglich auch Straftaten begehen und sie niemand unter Kontrolle bringt. Und wenn dann Rechte und Rechtsextreme aufmarschieren, um sich den Kornmarkt, wie sie es nennen, zurückzuholen, dann wird das irgendwie so hingenommen, geduldet, verharmlost. Und das ist eine gefährliche Mischung für eine Stadt. 4 Tage nach meinem Besuch im Spreehotel lese ich eine Pressemitteilung der Polizei Sachsen. Sie sucht Zeugen wegen eines Anschlages auf ein Bautzener Flüchtlingsheim. Ich rufe Peter Rausch an. Es ist sein Heim.
23 Uhr, 3 offensichtlich junge Männer, 4 Molotow-Cocktails in Richtung meiner Eingangstüre geworfen.
Zum Glück ist nur einer hochgegangen und hat auch nichts beschädigt.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt heute auch ein bisschen durch den Wind. Das hat mich jetzt relativ mitgenommen. Ich möchte nicht drüber nachdenken, was hätte passieren können.
Nach diesem Telefonat bin ich mir sicher, man kann eigentlich gar nicht genug über Bautzen berichten. Denn was muss noch alles passieren, bis auch der letzte Bautzener endlich einsieht, wir haben ein Problem. Und zwar vor allem mit rechts.
Übrigens, am 23.12. wurden 3 Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen die Molotow-Cocktails auf die Flüchtlingsunterkunft im Spreehotel geworfen haben und sind, sagt die Staatsanwaltschaft, geständig. Es wird aber auch untersucht, ob die 3 mit anderen Übergriffen in Bautzen zu tun haben. 2016 Deutschland extrem. Timo Nikolas war für die 100 in Bautzen.
D-Radio Wissen. 100.
Ja, sie ist da, die AfD, und sie wird auch bleiben. Aber warum ist sie da? Woher kommt dieser Erfolg der AfD? Ist es die Flüchtlingskrise, Trump oder der Brexit, die Silvesternacht, alles zusammen? Olaf Sundermeier, Journalist, beschäftigt sich seit Jahren mit der rechten Szene in Deutschland. Er ordnet das für uns gleich ein. Außerdem fahren wir nach Georgensgmünd. Der kleine Ort wurde berühmt, weil dort im Oktober ein Reichsbürger einen Polizisten erschossen hat. Deutschland extrem, unser Rückblick auf 2016 heute in dieser 100. Ich bin Paulus Müller, Abend.
D-Radio Wissen.
Was für ein Scheißjahr. Ein Jahr, in dem sich so viel verändert hat. Die Silvesternacht von Köln hatten wir schon in dieser 100 Bautzen auch. Die Silvesternacht, nach der die Stimmung irgendwie kippte und Bautzen als Symbol für das, was anders geworden ist. Offene Gewalt. 2016 das Jahr, in dem Deutschland extrem wurde. Und 2016 das Jahr der AfD. Was für einen unglaublichen Aufstieg hat diese Partei erlebt. In 10 Landtagen ist die AfD mittlerweile vertreten. Weitere werden 2017 ganz bestimmt folgen. Und so wie es aussieht, auch noch der Bundestag. Olaf Sundermeier ist Journalist, recherchiert seit Jahren zur rechten Szene, hat Bücher über rechte Gewalt geschrieben, über die NPD. Dieses Jahr hat er sich intensiv mit der AfD auseinandergesetzt, arbeitet gerade an einer Doku für die ARD. Hallo Olaf.
Hallo.
Seit 2014 gibt es ja die AfD und ich muss ehrlich sagen, noch 2015 habe ich gedacht, ach, wieder eine von diesen rechten populistischen Parteien, das geht vorbei, so schnell wie es gekommen ist. Aber spätestens seit dem 13. März 2016 ist klar, die AfD ist da und so schnell geht sie wahrscheinlich auch wieder nicht weg. 13. März war der Superwahlsonntag, Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. In alle 3 Landtage ist die AfD eingezogen, zweistellig, in Sachsen-Anhalt sogar als zweitstärkste Kraft. Hat dieser Tag, dieser 13. März tatsächlich gezeigt, Deutschland ist nach rechts gerückt?
Ja, definitiv. Diesen Rechtsruck, den erleben wir schon seit circa 2,5 Jahren ganz massiv. Zum Beispiel durch Pegida. Pegida ist eine entscheidende Triebkraft gewesen, ein Katalysator für die AfD. Die AfD ist der parlamentarische Arm einer Bewegung, die aus Deutschland ein anderes Land machen möchte. Also es ist nicht nur ein singuläres Parteienphänomen, mit wem wir es da zu tun haben, sondern die ist wirklich die Partei von ganz vielen Menschen, die zutiefst unzufrieden sind, die nicht nur ein Problem mit Flüchtlingen haben in diesem Land, sondern die seit sehr vielen Jahren mit fremdenfeindlichen, mit rassistischen Einstellungen erfüllt sind. Das ist messbar, das ist nichts Neues, aber mit der AfD haben wir eine Partei, die erstmals eine Qualität hat, das umzusetzen. Und der 13. März ist insofern ein entscheidender Tag gewesen, als dass er diesen Rechtsruck endgültig manifestiert hat. Und diese Wahlergebnisse, das entscheidende Wahlergebnis war tatsächlich in Stuttgart bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, wo Alexander Gauland, der Bundesvize der AfD, mir vorher noch 3 Monate vorher gesagt hat, wenn wir da in den Landtag einziehen, dann kommen wir auch in den Bundestag. Dass sie im Osten Stimmengewinne haben, haben wir schon seit 2014 erlebt. Seit dem 13. März ist die AfD nicht mehr wegzudenken und seitdem herrscht auch absolute Klarheit darüber, dass man sich im Bundestag mit ihr wird auseinandersetzen müssen.
Du hast gesagt, sie ist da und so schnell wird sie auch nicht mehr weggehen. Lass uns mal schauen, Olaf, was für Ereignisse mit dazu geführt haben. Also wir hatten, du hast Pegida angesprochen, da ist irgendwie eine Systematik mit der Flüchtlingspolitik vielleicht auch. Aber ein bestimmtes Ereignis war die Silvesternacht, das habe ich ja gerade schon angesprochen, wo man wirklich das Gefühl hat, jetzt kippt in Deutschland die Stimmung. Ist das tatsächlich so ein Punkt, wo man sagen kann, vielleicht ohne den wäre es nicht so gekommen am 13. März?
Die Silvesternacht in Köln hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, weil die Klientel, die die AfD wählt oder die überhaupt all das dem nicht mehr traut, da fühlt sich diese Klientel einfach bestätigt und zwar zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Die AfD war in einem Loch. Im Sommer 2015, nach dem Bundesparteitag in Essen, wo Herr Lucke weggeputscht wurde, wo die AfD einen geplanten Rechtsruck vollzogen hat, nachdem Frauke Petry Bundesvorsitzende wurde, wo ihr Lebensgefährte, der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Markus Prezell, gesagt hat, wir sind auch die Pegida-Partei. Danach ist sie in ein Loch gefallen. Viele politische Beobachter haben sie schon für tot erklärt. Dann hatte sie einen heißen politischen Herbst organisiert, das heißt Kundgebungen und Demonstrationen an allen Orten. Man hat das Feld bereitet für ein Ereignis, das dann tatsächlich über Deutschland gekommen ist mit dieser Silvesternacht in Köln. Und das Fatale daran ist es, dass niemand in die Köpfe der Täter gucken kann, die so etwas machen. Aber das völlige Versagen von Politik und teilweise auch von Medien im Umgang mit diesem Szenario hat ihr absoluten Auftrieb gegeben und sicherlich indirekt auch die Wahlergebnisse vom 13. März mit beeinflusst.
Was gibt es denn noch für Ereignisse, die eine Rolle gespielt haben beim Aufstieg der AfD jetzt in diesem Jahr 2016?
Ich möchte diesen Aufstieg der AfD sehe ich gar nicht so sehr in diesem Jahr 2016. Die Voraussetzungen davor wurden im Jahr davor gemacht, zum Beispiel mit Pegida. Pegida ist ein ganz entscheidender Faktor, auch dadurch, dass Pegida erst der AfD die Möglichkeit gehabt hat, überhaupt ihre Köpfe ins Fernsehen zu stecken. Ganz am Anfang ist Frauke Petri und sind auch Beatrix von Storch und Alexander Gauland zu Medienfiguren aufgebaut worden, weil sie immer zu Pegida befragt wurden. Lutz Bachmann, der Pegida-Organisator, hat damals nicht mit den Medien gesprochen. Was mit eine Triebkraft für Pegida war, das kommt immer so ein bisschen zu kurz, ist tatsächlich die Ukraine-Krise. Da erinnern wir uns zurück, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine um die Krim, die Maidan-Proteste, all das wird im Osten der Republik ganz anders wahrgenommen und reflektiert als im Westen. Da hat man gesagt, die westlich orientierten Medien, Tagesschau und so weiter, die gaukeln uns dort ein Szenario vor, das es in Wirklichkeit so gar nicht gegeben hat.
Woher kommt diese Verknüpfung in der rechten Szene? Sieht man ja auch immer wieder mal, dass das so eine, naja, wo es gewisse rechte Tendenzen gibt in den Meinungsäußerungen, auch ein Pro-Russland-Bild herrscht.
Naja, das ist nicht nur in der rechten Szene, das ist auch in der linken Szene so, vor allen Dingen im Osten der Republik. Da haben wir im Prinzip eine ganz große Schnittmenge zwischen den Anhängern von Frau Wagenknecht auf der Seite der Linkspartei und den Anhängern von Leuten wie zum Beispiel Alexander Gauland und Björn Höcke. Dort gibt es sehr viele Übereinstimmungen, auch in der Wählerklientel. Gauland, das ist jetzt ein Politiker, mit dem ich immer mal wieder spreche, der sagt, das ist unsere Kernklientel. Die Anhänger der Linkspartei im Osten der Republik, das ist unsere Kernklientel. Und das sind auch die Menschen, die mit Pegida ausgemacht haben. Dort haben sie Hooligans, dort gibt es Rechtsextremisten, dort gibt es die sogenannten rechten Wutbürger. Aber darunter sind auch ganz viele Anhänger der Linkspartei, die einfach kein Vertrauen in diesen Staat haben und die alles doppelt und dreifach hinterfragen und sagen, wir glauben, dass dieses Land von irgendjemandem zentral gesteuert wird, dass die Medienvertreter morgens eine Ansage, ich sage das jetzt mal zugespitzt, aus dem Kanzleramt bekommen, was sie zu berichten haben. Davon sind die Leute erfasst. Ich muss bei jeder Begegnung mit diesen Leuten, und als Reporter habe ich sehr viel Kontakt mit dieser Klientel, immer erklären, dass mir niemand sagt, was ich berichten soll.
Wir haben diesen Rechtsruck jetzt erlebt, und zwar nicht nur bei der AfD. Es gab eben auch Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und so weiter und so fort. Die Stimmung ist insgesamt aggressiver geworden in sozialen Netzwerken. Olaf, war das sozusagen eigentlich immer schon da bei den Anhängern der AfD und Pegida und Co.? War das eigentlich schon immer da in Deutschland? Ist jetzt nur irgendwie hochgekommen an die Oberfläche, oder ist das tatsächlich irgendwie eine neue Bewegung?
Also diese Bewegung, dass sie sich so zusammenfindet, das ist eine neue Qualität. Aber die Einstellungen, die sind schon immer da gewesen. Das sagen uns sämtliche empirische Befunde, sämtliche wissenschaftlichen Arbeiten, federführend zum Beispiel die Universität Bielefeld, die seit Jahren eine Einstellungsforschung macht und uns immer wieder sagt, es gibt, jetzt vereinfacht gesagt, 20-25% von Menschen in Deutschland, die zutiefst fremdenfeindlich bewegt sind, die rassistische Einstellungen haben, in Teilen antisemitische Einstellung und die ein Wählerpotenzial für eine rechtspopulistische Partei sind. Nur diese Partei, die gab es bislang nicht, und es gab auch noch kein Klima, wo man sich offen zu so einer Partei bekennen konnte. Und beides kommen jetzt, verschiedene Faktoren kommen zusammen, und diese 20-25% der Menschen, die schon immer da waren, immer diese Einstellung hatten, können das jetzt offen aussprechen. Sie haben jetzt eine Partei, die ihr Ansehen öffentlich legitimiert, und damit werden wir uns in Zukunft auseinandersetzen müssen.
Die AfD nennt sich ja immer bürgerliche Partei, und wenn wir von 20% sprechen, dann ist das ja auch wirklich eine Menge von Leuten, die dahinter stehen. Ich frage mich immer, ist das jetzt eine rechtsextreme Partei oder ist es eine bürgerliche, eine populistische Partei? Kann man das irgendwie abgrenzen? Also den Rechtsextremismus, den wir gesehen haben, auch die Gewalt, die rechte Gewalt, die wir sehen, und das, was da mit der AfD passiert.
Man muss das abgrenzen. Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei, keine rechtsextremistische Partei. Da muss man ganz klar die Trennschärfe ziehen. Aber die AfD gibt Rechtsextremisten einen Anschluss an den politischen rechtsextremistischen Diskurs in Deutschland. Und das gab es früher nicht. Früher waren rechtsextremistische Positionen immer etwas, was weit außerhalb
der NPD,
was weit außerhalb der Gesellschaft stand. Jetzt hat die AfD diesen Leuten Tür und Tor geöffnet. Die AfD versucht selbst, sich von diesen Leuten zu distanzieren, weiß aber gleichwohl, dass sie sie im Schlepptau hat. Und wenn ich von einer Bewegung spreche, dann meine ich die Identitären, also eine rassistische Bewegungsinitiative, die ursprünglich aus Frankreich und Österreich nach Deutschland kam. Damit meine ich die Klientel der NPD. Diese Leute sind ja nicht weg. Die unterstützen jetzt alle die AfD. Die AfD weiß das. Und man ist gemeinsam Teil einer Bewegung. Und als Bewegung möchte man dieses Land drehen. Die AfD träumt, und das sagen sämtliche Funktionäre, mit denen man spricht, immer im Hintergrund, von der Machtübernahme in Deutschland. Das heißt, der Bundestag ist nicht das Ende des Weges, sondern das Ende des Weges ist eine Regierung unter der AfD-Führung. Und die meisten wünschen sich tatsächlich, da scheinen sich die Geister, entweder eine Bundeskanzlerin Frauke Petry oder ein Bundeskanzler Björn Höcke.
Machen wir jetzt mal zum Schluss einen Ausblick auf das, was noch kommen kann. Was glaubst du, wird diese AfD uns jetzt einfach für immer begleiten sozusagen? Wird sie Teil des politischen, des Parteiensystems in Deutschland bleiben?
Ja, das glaube ich ganz sicher. Die Frage ist nur, in welcher Ausprägung. Also für das kommende Jahr prognostiziere ich, wie du das eingangs auch schon gesagt hast, dass sie bei sämtlichen Wahlen in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Schleswig-Holstein und dann schließlich auch bei der Bundestagswahl jeweils in Fraktionsstärke dort einzieht. Mit welchen Stimmenergebnissen, das lässt sich jetzt überhaupt noch nicht sagen. Die AfD sind keine Piraten. Das haben ja viele immer gesagt. Die sind so wie die Piratenpartei, die kommen
und gehen. Die zerstreiten sich dann und dann.
Ja, der entscheidende Unterschied ist, in der AfD gibt es zahlreiche Leute mit einem großen Schatz politischer Erfahrung. Erfahrung in anderen Parteien, Erfahrung in staatlichen Gremien, und diese Erfahrung nutzt ihr jetzt, sie wendet sie an in den Landtagsfraktionen, die sie wiederum auch nur vor ihren Vortritt nutzt. Der AfD ist die Landespolitik in Berlin, in Stuttgart, in Erfurt, in Potsdam völlig egal. Sie nutzt diese Fraktionen nur, um sich in diese Gesellschaft und in der politischen Landschaft zu verankern, um in den Bundestag zu kommen, und vom Bundestag aus möchte sie im Prinzip die Regierung Merkel abschaffen, um irgendwann selbst an die Macht zu gelangen. Es gibt einen klaren Machtplan bei der AfD, demzufolge sie sagt, wenn Merkel erstmal weg ist, wird sich die CDU nach innen reformieren, in Richtung rechts, dann sind sie anschlussfähig mit uns und wir kommen gemeinsam über 50%.
Olaf Sundermeier, danke.
Danke dir.
D-Radio Wissen 100.
Der Radio Wissen hier, die 100 am vorletzten Tag des Jahres 2016. Olaf Sundermeier sagt, das haben wir gerade gehört, dass die AfD in Deutschland jetzt zum Parteienspektrum dazugehört. Dass sie kein vorübergehendes Phänomen ist, dass sie sich nicht zerlegt in Streitigkeiten oder so, wie das zum Beispiel die Piratenpartei getan hat. Im Studio bei mir immer noch Redakteurin Julia Rosch. Du hast die Sendung mit geplant, Julia. Überrascht dich die Aussage?
Nee, sie überrascht mich nicht wirklich gerade, eigentlich gar nicht. Sie hätte mich überrascht, wenn wir sie vor anderthalb Jahren gehabt hätten oder vor einem Jahr und einem Vierteljahr. Ich finde, dass es sich seit Anfang 2016 eigentlich ziemlich klar dahin entwickelt hat. Und ich glaube, auch uns hier in der Redaktion ist im Laufe des Jahres immer klarer geworden, in diesem Land verändert sich gerade was. Maßgeblich, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Und manchmal war es da für uns Journalisten auch nicht so leicht, darauf zu reagieren. Und darum haben wir uns entschieden, eben in dieser 100 zum Ende des Jahres nochmal auf diese ganze Entwicklung, angefangen bei den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht bis hin zu der Tatsache, dass die AfD in verschiedene Länderparlamente eingezogen ist, das nochmal zusammenzufassen und in Geschichten zu erzählen.
Ich glaube, wir müssen aber trotzdem mal klar machen, weil es gab einfach wahnsinnig viele Ereignisse 2016, es ist unglaublich viel passiert, warum wir uns gerade Bautzen, die Silvesternacht, die AfD rausgesucht haben.
Genau, unser Eindruck war, dass die Stimmung gekippt ist. Ich erinnere mich, 2015 haben wir zum Beispiel Anfang des Jahres super viel über Pegida berichtet. Es gab diese Pegida-Montagsdemonstrationen, es gab Gegendemonstrationen. Wir haben viel darüber berichtet. Dann kam die Berichterstattung über die Flüchtlinge, über die enorme Hilfsbereitschaft der Deutschen.
Willkommenskultur.
Die Willkommenskultur, über Angela Merkels Aussage, wir schaffen das. Für mich sind das in der Form alles schon Extreme gewesen, die sich abgezeichnet haben Anfang 2015. Pegida, die Willkommenskultur, das ist so eine krasse Hilfsbereitschaft stattfindet, dass die Leute so begeistert darauf reagieren und sofort zur Stelle sind. Angela Merkel, die mit Wir schaffen das wahnsinnig extreme Reaktionen hervorgerufen hat. Und am Ende des Jahres dann diese sexuellen Übergriffe von vorwiegend Nordafrikanern auf Frauen am Kölner Hauptbahnhof. In der Summe hat das dann alles irgendwie zum Erstarken der AfD geführt, also selbst der Niedergang von Pegida. Und für uns war wichtig, einfach nochmal zu schauen, wie ist es dazu gekommen. Und wir verstehen diese Sendung eben auch so ein bisschen als eine Art Spurensuche nach diesen Extremen, ohne eine komplette Vollständigkeit abdecken zu können.
Nun hast du lange recherchiert, es ist ganz viel an Informationen zusammengekommen, diese Beiträge. Was hast du aus der ganzen Sache für dich mitgenommen? Was hast du gelernt?
Na, erstmal haben wir zusammen recherchiert. Also wir waren ein Team von mehreren Kollegen hier, die zusammen diese Sendung gestemmt haben. Und ich habe mich zum Beispiel mit Vera Pacher auch darüber unterhalten, meine Kollegin, die das redaktionell hauptsächlich betreut hat. Und sie sagt, dass sie schon von Geschichte zu Geschichte mehr gelernt hat. Für mich persönlich ist die Silvesternacht in Köln eigentlich das erste extreme Ereignis 2016 gewesen. Gleichzeitig ist es extrem, wenn rechte Flüchtlinge durch Bautzen jagen. Und wenn ein selbsternannter Reichsbürger meint, er könnte auf Polizisten schießen und sogar einen erschießen, nur weil die ihm seine Waffen abnehmen wollen, finde ich das auch ziemlich extrem. Was ich auch extrem finde, war der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Und was ich daraus gelernt habe für mich dieses Jahr ist, dass ich einfach sage, bei bestimmten Sachen, das gehört jetzt irgendwie zu meiner Welt und zu meiner Realität.
Einer Welt, die extremer geworden ist.
Die ist extremer geworden. Ich möchte das nicht hinnehmen, aber es gehört dazu. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, was vielleicht auch ein bisschen ernüchternd ist.
Und schwierig, weil es schwierig ist, weil es komplizierter ist.
Es ist komplizierter und es ist nicht mehr so einfach, ne? Wie dieses, wir haben darüber diskutiert, können wir die Sendung überhaupt Deutschland extrem nennen, weil es geht überhaupt nicht um Linksextremismus. Linksextremismus war immer so das Passprototo-Gegensatz zum Rechtsextremismus.
Normalerweise, genau, hat man immer automatisch, wenn es um Rechtsextremismus ging, auch geschaut, was passiert bei der Linken.
Genau, und das haben wir jetzt in diesem Fall gar nicht gemacht, weil die Extreme sich verschoben haben. Und wir haben eben einen Fokus auf diesen Extrem im rechten Spektrum, klar, in der Sendung. Wir reden über Bautzen, wir reden über die AfD, wir reden über Reichsbürger. Und wir decken ganz bewusst und können das auch nicht das Spektrum des kompletten Extremismus ab. Also da kann man dann nochmal einzelne Sendungen vielleicht zu machen. Dafür eben ein paar Extreme, mit denen wir hier ziemlich viel zu tun hatten. Und ein Mann, der, finde ich, das eigentlich in einem Satz ziemlich gut zusammenfasst, welche Extreme das sind und der es auch wagt, eine Sache anzusprechen oder zu kritisieren, die vielleicht nicht viele unbedingt kritisieren möchten, ist Peter Rausch, der Mann, der das Hotel zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut hat in Bautzen. Ja. Genau, und das nicht eben, weil er unbedingt helfen möchte oder besonders altruistisch ist, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und er fasst sein Ergebnis 2016, seine Extreme, eigentlich ganz gut zusammen, wenn er sagt:
Es gibt eben entweder diese rechten Dumpfbacken oder diese linken verblendeten Gutmenschen. So in der Mitte gibt es offensichtlich in der Stadt nichts mehr. Ich finde das brutal, dass ich das sagen muss, aber das ist meine Erkenntnis von 2016.
Seine Erkenntnis 2016, die vielleicht auch übertragbar ist auf Deutschland und nicht nur für Bautzen gilt. Ich finde seine Sicht der Dinge da ziemlich realistisch und auch ein bisschen ernüchternd, aber realistisch. Und vielleicht ist es ja genau so ein Realismus, der uns 2017 helfen kann, diese Extreme wieder ein bisschen mehr zusammenzuführen.
Ja, und zu hoffen, dass da, wo vielleicht die Mitte noch da ist, sie nicht verschwindet in diesen Extremen. Gleich reisen wir dann noch nach Georgensgmünd in Bayern. Da gab es eben einen weiteren extremen Vorfall, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Ein Reichsbürger hat auf Polizisten geschossen im Oktober 2016. Ein Polizist starb dabei. Wir wollen wissen, warum konnte das passieren?
D-Radio Wissen. 100.
Gelächter ist die häufigste Reaktion. Kann ich auch gut verstehen. Habe auch ich das erste Mal gemacht, gelacht, als ich irgendwann vor Jahren von Reichsbürgern gehört habe, das erste Mal. Und deren absurder These, dass es die Bundesrepublik nicht gäbe, Deutschland GmbH, deswegen auch Personalausweis. Spinner sind das, Witzfiguren, habe ich gedacht. Spinner vielleicht, aber ganz bestimmt keine Witzfiguren. Das hat Wolfgang P. klar gemacht im Oktober. Als ein SEK-Kommando der Polizei den Mann festnehmen wollte, hat er das Feuer eröffnet. Mehrere Polizisten wurden verletzt, einer starb. Seit dem Fall beschäftigen sich die Behörden ausgiebiger mit der Szene der Reichsbürger. Und das ist auch dringend notwendig, denn sie wissen zu wenig. Zum Beispiel gibt es keine genauen Zahlen darüber, wie viele Reichsbürger es überhaupt gibt und wie viele davon Waffen haben. Aber wie kann es überhaupt sein, dass ein Mann in einem kleinen Ort eine Reichsbürgerfahne hisst, Waffen hortet und lange fällt es keinem auf?
Elifee ist für uns nach Georgensgmünd in Bayern gefahren.
Als ich über die gelbe Linie trete, ist es genau einen Monat her. Und alles fügt sich in das Bild aus den Nachrichten vom Polizistenmord von Georgensgmünd und vom Reichsbürger Wolfgang P. Willkommen also in seiner, Zitat, wirren Welt. Die gelbe Linie hat Wolfgang P. um sein Haus gemalt. Sie markiert sein Reich, also die Grenze zwischen der Straße und seinem Grundstück. Jetzt beginnt hier der Tatort. Die Fahne mit seinem Reichswappen hängt schlaff von einer Stange vor dem Wintergarten. Mehrere Polizeisiegel verkleben die Haustür. Ein zweiter Eingang auf der anderen Seite seines Hauses ist sogar zugenagelt, verbarrikadiert mit Sperrholz. Davor viele kleine Scherben, immer noch. Ob es diese Tür war, hinter der Wolfgang P. mit gezogener Waffe gewartet hat? Auf die SEK-Beamten, die gekommen waren, um ihm seine Waffen abzunehmen? Einer dieser SEK-Beamten ist jetzt tot. Und die Nachbarn von Wolfgang P. sind genervt.
Von der ganzen Sache bin ich genervt. Na, weil das alles so aufregend war.
Ein Haus nebenan. Die Nachbarin von Wolfgang P. recht Laub. Sie kannte Wolfgang P., seitdem er geboren ist.
Und wir denken, wir wohnen da in Ruhe und Frieden. Und auf einmal geht sowas los. Ich mache meine Rollo früh dann auf im Bad und will mich fertig machen. Ich denke, mich trifft der Schlag.
Noch eine Nachbarin.
Aber als ich so um 6:45 da aus dem Fenster sah, ich habe gedacht, das ist irgendwo, kann das nicht Realität sein? So viele Polizeiautos und. Dann habe ich mir gedacht, da ist was Schreckliches passiert.
Sie hat 3 Jahre lang direkt gegenüber von Wolfgang P. gewohnt. Nur.
Ich habe ihn in 3 Jahren ein einziges Mal gesehen, ja, als er mit einem Porsche da rumfuhr und mein Enkel dieses Auto bewunderte. Aber ich hätte nie sagen können, wenn mich immer gefragt hätte, wie der Mann aussieht. Ja.
Ja, so etwas gab es wirklich noch nie in dieser Wohnsiedlung in Georgensgmünd, oben am Berg, kurz bevor die Straße aufhört. Nur ein Einmalhandschuh in der Straßenrinne zeugt noch davon, was am frühen Morgen des 19. Oktober passiert ist. In dem weißen Haus mit den eigenartigen blauen Linien um die Fenster, die ausgefranst sind, als wären sie aus Wasserfarbe. Bei dem Typen, den keiner so richtig kannte. Auch deswegen gedeiht der bunte Strauß an Fakten, Halbwahrheiten und Gerüchten über den mutmaßlichen Täter Wolfgang P. nicht nur in den Medien, sondern auch hier in seinem Heimatort. Komisch sei er halt gewesen, der Wolfgang, erzählen mir die Leute, die ich nach ihm frage. Ein bisschen hochnäsig, einer, der mit Autos angibt. Einer weiß, dass Wolfgang P. als Waise aufgewachsen ist.
Ja, ohne Eltern, ja, die Großeltern haben ihn großgezogen.
Seine Mutter hätte sich angeblich nach seiner Geburt umgebracht.
Hat E605 getrunken.
Gift. Andere erzählen, Wolfgang P. hätte eine Asiatin zur Frau gehabt, die ihn dann aber verlassen habe, was wiederum seinen Hass auf Ausländer geschürt hätte. Wolfgang P. war ziemlich rechts. Erstmal, es spricht viel dafür, dass das alles gar nicht stimmt. Aber es spricht auch viel dafür, dass in Georgensgmünd keiner so genau nachgefragt hat. Denn dass Wolfgang P. Waffen gesammelt hat, wusste niemand. Und über die Fahne mit dem Wappen, 2 Löwen, ein Schild, darunter der Nachname von Wolfgang P. in Frakturschrift, darüber hat sich auch nie jemand gewundert.
Also, das habe ich nicht gesehen vorher.
Dabei hängt das Wappen auch gleich noch als DIN-A0-Poster im Wintergarten und ist damit erst recht schwer zu übersehen.
Ich kenne auch den Namen davon, die Reichsbürger oder wie die heißen. Habe ich noch nie gehört.
Also nee, das habe ich,
vorher nie gehört.
Ja, ja.
Das ist Birgit Meyer, Rechtsextremismus-Expertin aus Nürnberg. Ich habe mich mit ihr in Georgensgmünd getroffen, denn sie hat sich gleich nach der Tat das Facebook-Profil von Wolfgang P. gesichert, weil sie da eindeutige Hinweise darauf gefunden hat, dass der Mann nicht nur komische Fahnen aufhängt, sondern tatsächlich Reichsbürger ist und auch noch ganz schön radikal. Ein Bild von den Nürnberger Prozessen findet man auf dem Profil zum Beispiel. Das hat er geteilt. Auf der Anklagebank sitzen Merkel, Gabriel, Maas und Gauck. Die Forderung: Hängt sie.
Und das ist natürlich schon Wahnsinn, also dass da Gewalt für jeden einsehbar gepostet wurde. Also ich meine, wer sich ein bisschen mit den Reichsbürgern beschäftigt, der konnte auch schon Monate vorher draufkommen, dass der Todesschütze da entsprechend ideologisch unterwegs ist.
Ich inspiziere den Tatort mit Birgit Meyer und finde das Reichsbürgerwappen just auch noch als Aufklebervorrat in der Mittelkonsole eines Autos, das im Hof steht. An der Haustür hängt eine Erklärung, die Wolfgang P. mit blutigem Fingerabdruck unterschrieben hat. Typisch für Reichsbürger, sagt Birgit Meyer. Und als ich ein bisschen belustigt feststelle, dass die gelbe Linie am Grundstücksrand eine 1 Quadratmeter große Ausbuchtung für den Weg zum Briefkasten hat, auf dem dann auch noch ein gelbes Schild sagt Regierungsbezirk Wolfgang, zeigt mir Birgit Meyer trocken ein Video, das zeigt, Wolfgang P. hat schon länger keine Zustellungen mehr angenommen.
Wir reden jetzt allererstes mal drüber, dass Sie hier fremde Staatsterritorien betreten und wir reden
da rede ich jetzt nicht drüber.
Doch, da reden wir drüber und auch über Ihre eigenen Gesetze.
Ein Video, das im September auf YouTube hochgeladen wurde, zeigt Wolfgang P. Er hat Besuch vom Zoll. Der will eine Forderung vollstrecken wegen nicht bezahlter Kfz-Steuer.
Herr Wolfgang, ich fordere Sie zur Zahlung auf Ihre Steuer. Ansonsten gehen wir wieder.
Allgemeine Rechtskunde.
Wir machen hier keinen Unterricht.
Doch, wir machen hier einen Unterricht. Das ist nicht von eurem Robert
Hitler. Das war's.
Ohne Erfolg. Wolfgang P. stürmt wütend die gelbe Linie entlang und verbietet den Zollbeamten, sie zu übertreten.
Also wir haben einen gütlichen Versuch gemacht.
Ich habe auch einen gütlichen Versuch gemacht.
Ja, und weisen Sie das
wir brechen ab. Sie haben hier keinerlei Rechte. Sie stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes in der gültigen Fassung von 1949. Stehen Sie auf der Fassung des gültigen Grundgesetzes von 1949, ja oder nein?
Wiederschauen, schönen Tag miteinander.
Sehr gut, danke. Danke, Männer.
Hat davon niemand etwas mitbekommen? In einem kleinen Ort wie Georgensgmünd mit Kirche, Wirtshaus und nicht einmal 7000 Einwohnern. Ich habe einen Termin bei Ben Schwarz.
Hallo.
Er war Rechtsanwalt, bevor er für die SPD Bürgermeister von Georgensgmünd wurde.
Ich habe einen Termin bei Herrn Schwarz.
Ganz hinten durch die Glastür.
Das Video, auf dem sich Wolfgang P. mit dem Zoll anlegt, hat Ben Schwarz erst jetzt gesehen, nach der Tat. Er kennt ihn, so wie man sich eben kennt, in einem Ort wie Georgensgmünd.
Hallo.
Wolfgang P. hatte ein Gewerbe für Finanzdienstleistungen und durfte, weil er eine Zeit lang auch eine Kampfschule betrieben hat, Kurse an der Volkshochschule geben. Absurderweise zur Gewaltprävention.
Kaffee wäre der Wahnsinn. Das ist super.
Der Bürgermeister Ben Schwarz hält seine Gemeinde eigentlich für einen bunten Ort und hätte am 19. Oktober beim Frühstück nicht gedacht, dass der Tag komplett anders für ihn laufen würde.
Und das ist ja das, wo man sich Gedanken macht, naja, hätte es einen Punkt gegeben, wo man hätte stutziger werden müssen. Und diesen Punkt finde ich nicht.
Das Problem ist, es gab Anhaltspunkte. Wolfgang P. wurde auffällig, aber diese Auffälligkeiten waren nicht schwerwiegend und niemand hat sie miteinander verknüpft. Außer vielleicht Frau Erbs.
Ja, mein Name ist Susanne Erbs, ich bin im Einwohneramt Georgensgmünd.
Wenn es jemanden gibt, der die Auffälligkeiten von Wolfgang P. akribisch und ordentlich dokumentiert hat, dann ist es Frau Erbs. Bei ihr im Büro laufen einige Fäden zusammen, nur niemand hat sich vor dem Polizistenmord für die Fadenzentrale Erbs interessiert.
Er wäre noch gültig bis 2024.
Ja. Anfang des Jahres stand Wolfgang P. auf einmal bei ihrem Amtszimmer und sagte Frau Erbs, dass er gerne seinen Personalausweis abgeben möchte und die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik Deutschland kündigen möchte. Zwei Männer hatte er dabei.
Na, ich saß hier und er war vor mir und die Zeugen hinter ihm. Dann habe ich gefragt, was das für Hans sind. Dann hat er nur gesagt, ja, das sind meine Zeugen.
Frau Erbs ist ratlos.
Den Fall habe ich noch nicht gehabt. Jetzt bin ich schon wirklich lang da.
Frau Erbs fragt ihren Chef, den Bürgermeister Ben Schwarz. Der weiß auch nicht mehr. In der Behörde geben sie bei Google Personalausweis abgeben ein und landen auf einer Infoseite des Innenministeriums Brandenburg. Das gibt Empfehlungen an Gemeinden und Ämter, wie sie sich verhalten sollen, wenn Reichsbürger bei ihnen aufschlagen. Aus Bayern gab es solche Empfehlungen nicht.
Und oberste Prämisse war, sich auf keine Diskussionen einlassen, korrektes Verwaltungshandeln fortführen und so wenig wie möglich Forum bieten, damit die ihre Theorien dann mitgeben können. Und so war auch die Handhabe, die wir hatten. Dann soll er seinen Ausweis bei uns da lassen. Er kriegt die Bestätigung, dass er hier liegt, aber die Staatsbürgerschaft, dass er abgibt, konnte man ihm natürlich nicht bestätigen.
Frau Erbs legt den Ausweis von Wolfgang P. in ihren Schieber. Wolfgang P. verschwindet wieder. Am nächsten Tag klingelt bei Frau Erbs das Telefon. Ein Kollege aus der Gemeinde Roth ist dran.
Und dann bin ich erstellt worden. Und dann habe ich gesagt, ob ich den kenne. Habe ich gesagt, ja. Bin halt glaubend, oh Gott, habe ich gesagt, der, ne? Und dann hat er gesagt, ja, bei der war jetzt bei mir irgendwie.
Der Kollege erzählt Frau Erbs, der Mann, der Wolfgang P. in Georgensgmünd begleitet hatte, habe nun seinen eigenen Personalausweis abgegeben. Wolfgang P. war sein Zeuge. Frau Erbs sagt heute, sie würde gern mal ein Seminar besuchen, das ihr beim Umgang mit Reichsbürgern hilft. Wolfgang P. kam nämlich wieder. Kurze Zeit nach der Ausweisaktion meldet er auch sein Gewerbe ab. Und einige Wochen später steht Wolfgang P. wieder bei Frau Erbs im Büro und meldet sich von seinem Wohnsitz ab.
Und hat gesagt, er macht jetzt eine Weltreise. Ja.
Was er nicht getan hat, sonst wäre er nicht zu Hause gewesen während des Polizeieinsatzes. Sonst hätte er auch nicht angefangen, Frau Erbs mit Faxen zu bombardieren. Das erste kam im August, nachts. Es sind 12 Seiten, krudes Vertragsblabla, Herausgeber Wolfgang P.
Das ist alles so, das steigt mir gar nicht durch, was er da eigentlich will.
Die Faxe landen zusammen mit dem Ausweis in der Schublade. Irgendwann fällt Wolfgang P. einer anderen Behörde auf, dem Zoll. Der kommt zum Geldeintreiben, wenn jemand Steuern schuldig bleibt. Wolfgang P. hatte seine Kfz-Steuer nicht bezahlt. Im Zuge des Zollverfahrens stellt das Landratsamt Roth fest, dass Wolfgang P. Waffen besitzt. Endlich, möchte man laut rufen, jetzt im Nachhinein. Auf einmal laufen also Fäden zusammen. Die Waffen von Wolfgang P. sollte das SEK bei der Razzia am 19. Oktober sicherstellen. Doch der benutzt sie. Er schießt auf die Beamten. So kommt es zur großen Ratlosigkeit in Georgensgmünd. Der Bürgermeister sagt, das waffenrechtliche Verfahren gegen Wolfgang P. ging ja sogar verhältnismäßig schnell. Was hätte man denn sonst noch tun sollen? Die Rechtsextremismus-Expertin Birgit Meyer nervt das.
Überall dort, wo man genauer hinguckt, findet man wahrscheinlich auch was. Aber die Behörden haben die Reichsbürgerbewegung in Bayern leider lange Zeit unterschätzt und wohl auch nicht entsprechend beobachtet. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert.
Klar ist inzwischen jedenfalls, Wolfgang P. war kein einzelner Irrer. Ich bin mit Birgit Meyer auf dem Weg in einen Ort in der Nähe von Georgensgmünd. Dort gibt es seit kurzem eine neue Reichsbürgergruppierung. Sie haben als Logo eine Eichel und eine Deutschlandfahne.
Die heißen Verfassungsgebende Versammlung.
Es ist dunkel, als wir bei dem Haus ankommen. Wieder eine Wohnsiedlung. Wir fahren zweimal mit dem Auto vorbei und checken die Lage, parken um die Ecke und gehen hin.
Hast du Angst bei sowas?
Nee. Aber vorsichtig bin ich. So.
Birgit Meyer will ein Foto machen, um zu dokumentieren, dass es die verfassungsgebende Versammlung wirklich gibt. Ich habe das Handy in meiner Jackentasche in der Hand und bin bereit, sofort die 110 zu wählen und natürlich wegzurennen.
Mir kommt es doch vor, als wären da alle Rollen. So.
Tatsächlich hat die Reichsbürgergruppe Verfassungsgebende Versammlung einen eigenen Briefkasten mit laminiertem Namensschild an einer Hauswand in einem kleinen Ort in Franken. Birgit Meyer macht ein Foto vom Briefkasten und ich bin froh, dass uns niemand begegnet. Zurück im Auto. Birgit Meyer freut sich über die Bilder. Wieder ein kleines Kieselsteinchen Information über die bayerische Reichsbürgerszene.
Du bist jetzt aufgeregt.
Ja, ich hatte jetzt
ja,
ein bisschen
Angst. Ja, du gleich weg.
Nichts wie weg hier. Also nach der Geschichte in Georgensgmünd, wo ein Typ aus seinem Haus auf Polizeibeamte ballert, da hatte ich jetzt total Angst, vor diesem Haus zu stehen.
Wahnsinn.
Was wir da noch nicht ahnen, die Seite der verfassungsgebenden Versammlung wird kurze Zeit später wieder offline gehen und damit verschwinden in der undurchsichtigen Reichsbürgerwelt von Bayern. Szene-Insider sagen übrigens, dass mindestens 10 Reichsbürger ein ähnliches Gewaltpotenzial haben wie Wolfgang P. Der war unberechenbar. Am 19. Oktober hat er einfach geschossen.
Elie Fee war für uns in Görgensgmünd, wo ein Reichsbürger im Oktober einen Polizisten erschossen hat. Bei mir im Studio ist immer noch Julia Rosch, Redakteurin dieser Sendung. Tatsächlich wurden die Reichsbürger ja eine Zeit lang als Spinner abgetan. Ne? Man hat über diese selbstgebastelten Personalausweise gelacht und über diese Theorie, die sie haben. Aber dann starb dieser Polizist eben und das musste scheinbar erstmal passieren, bevor die Behörden überhaupt richtig aktiv geworden sind. Woran könnte das liegen?
Genau darüber habe ich heute nochmal mit unserer Autorin Elie Fee gesprochen. Und sie sagt, dass eben die Sache mit den Reichsbürgern die ist, dass sie keine klassische homogene politische Bewegung sind, sondern so verschiedene kleine Splittergruppen, ziemlich heterogen. Und nach außen treten die eben auch nicht aggressiv gegen Personen oder einzelne Gruppen von Minderheiten oder sowas auf.
Aber gegen wen richtet sich dann diese Gewalttätigkeit, gegen wen richten sie sich?
Naja, eigentlich gegen Institutionen, Behörden oder auch Staatsbedienstete, wie die Polizisten zum Beispiel. Außerdem hat mir Elie gesagt, dass sie auch nicht ganz, ganz offensichtlich recht sind, weil sie zunächst erstmal einfach davon ausgehen, dass das Deutsche Reich nie aufgehört hat zu existieren. Sie beziehen sich da auf verschiedene Grenzen des Deutschen Reiches, manche die von 1937, da ist man schnell in der Nazizeit. Und deswegen ist das, was uns erstmal so ein bisschen spinnert erscheint und durchgeknallt, dann kann dann aber tatsächlich schnell zur Gefahr werden.
Und genau darum haben wir in dieser 100/2016 darüber gesprochen. Deutschland extrem heißt diese Sendung.
D-Radio Wissen 100.
Deutschland extrem. Ich hoffe, der letzte Tag des Jahres geht ohne Extreme vorbei für uns alle. Danke an die Autorinnen und Autoren dieser Sendung. Katrin Ohlendorf hat uns die Ereignisse von der Kölner Silvesternacht auseinandergedröselt. Timo Nikolas war für uns in Bautzen. Olaf Sundermeier hat mit uns über den Rechtsruck in Deutschland und den Erfolg der AfD gesprochen. Elie Fee war in Georgensgmünd, wo im Oktober der Reichsbürger Wolfgang P. einen Polizisten erschossen und mehrere verletzt hat. Diese besondere 100 war ein echtes Teamprojekt. Vera Pache hat für die Sendung recherchiert und die Beiträge redaktionell betreut, zusammen mit Niloufar Elhami. Martin Krinner war für die Produktion verantwortlich und auch Julia Rosch hat sich inhaltlich mit der Sendung beschäftigt. Außerdem hat sie die multimediale Umsetzung betreut, denn zusätzlich zu den Reportagen und Gesprächen, die wir gerade gehört haben, gibt es noch 2 Videos, die könnt ihr euch im Netz anschauen. Zusammen mit Kameramann Max Burbach war nämlich Timo Nikolas in Bautzen in der Flüchtlingsunterkunft, haben die beiden gedreht. Das Video könnt ihr euch auf deradiowissen.de anschauen und auch Elie Fee hat von ihrer Reportage in Georgensgmünd Fotos und Videomaterial mitgebracht. All das findet ihr auf deradiowissen.de und natürlich dann auch in den sozialen Netzwerken. Hier auf D-Radio Wissen macht gleich Till Opitz eine Stunde Liebe und er führt ein Thema weiter, das uns auch in dieser Sendung beschäftigt hat. Bei ihm geht es um das Frauenbild von jungen Muslimen. Kommt gut ins Jahr 2017. Hoffen wir, dass es weniger extrem wird. Ich bin Paulus Müller. Und das war D100.
D-Radio Wissen 100.
2 Tage nach dem versuchten Anschlag auf das Flüchtlingsheim von Peter Rausch, da bekomme ich eine E-Mail von ihm. In der schreibt er mir, dass es vermutlich gar kein Anschlag gegen das Heim war, sondern gegen ihn persönlich. Und da erinnere ich mich an etwas, das er mir erzählt hat. Nämlich, dass er heilfroh ist, wenn er irgendwann mit seinen 2 Katzen Bautzen verlassen kann.
Also bei der Recherche für die Silvesternacht haben wir erstmal total viele Leute angesprochen. Wir mussten erstmal zu den Leuten kommen, mit denen wir dann wirklich Interviews geführt haben. Und das waren bestimmt 40, 50, 60, weil wir auf Demos und bei Flüchtlingstreffs und in Cafés waren und so weiter. Und Interviews letztendlich mit Flüchtlingen waren, glaube ich, so 12, 13. Und von den Opfern, die wir angesprochen haben, hat letztendlich nur eine einzige sich getraut und gesagt, ja, ihr könnt das, was ich euch erzähle, auch verwenden.
Also tatsächlich ist es so, dass Frauke Petri für 2 Jahre ein Dortmunder Gymnasium besucht hat, das ich auch besucht habe. Sie war 2 Klassen unter mir zu einer Zeit, als ich dort Schülersprecher gewesen bin und sehr politisch bewegt. Ich hatte zu der Zeit überhaupt keinen Kontakt zu ihr. Es ist überhaupt nicht bekannt, dass sie diese Schule besucht hat, weil sie damals noch ihren Mädchennamen hatte. Und die Schule hofft auch, dass das nicht groß öffentlich thematisiert wird. Tatsächlich hat sie ihr Abitur dann später in Bergkamen gemacht. Und seitdem muss Bergkamen einfach damit leben, dass Frauke Petri von dort kommt und mein wirklich angenehmes, schönes, gut funktionierendes bürgerliches Gymnasium in Dortmund ist völlig befreit von dieser Debatte um Frauke Petri.
Das Bemerkenswerte in Georgensgmünd war ja, dass das Treiben von Wolfgang Pie zwar wahrgenommen wurde und dass es für Stirnrunzeln gesorgt hat, aber keiner hat sich eben so stark gewundert, dass irgendwer eingeschritten wäre. Und jetzt nach der Tat hat sich der Wind schon ein bisschen gedreht. Vor allem gegenüber den Menschen, die mit Wolfgang Pie jetzt im Nachhinein in Verbindung gebracht werden. Es gibt einen Mann, der in diesen Videos von Wolfgang Pie immer wieder auftaucht. Also auch zum Beispiel in dem er den Zoll verjagt. Und mehrere Georgensgmünder haben mir erzählt, dass der Mann Ende des Jahres, wenn immer die Vorstandswahlen anstehen, in einem Verein in der Gegend wirklich kandidieren wollte als Vorstand. Und das hat für echte Diskussionen gesorgt. Oder es gibt den Wirt einer Gaststätte, der hat in einer Zeitungsannonce von Wolfgang P. unterschrieben. Er war sein Zeuge, als Wolfgang P. in dieser Annonce auch so ein bisschen krude erklärt hat, dass er am Leben ist. Also auch so eine typische Reichsbürgeraktion. Anscheinend ist die Gaststätte dieses Wirtes jetzt eher leer. Aber mir sind auch Menschen begegnet, die sich offenbar eher auf die andere Seite geschlagen haben. Die haben echt sauer reagiert, als ich sie nach Wolfgang P. gefragt habe. Man solle den Wolfgang doch jetzt endlich in Ruhe lassen. Die Ruhe, zumindest hat er ja. Seit der Tat sitzt er ja im Gefängnis.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.